Der Hebräerbriefschreiber spricht viel von Jesus. Er gibt ihm eine Reihe von Namen. Auch er weiß, dass Jesus ein Hirte ist. Er nennt ihn einen Hirten gerade in diesem 13. Kapitel. Jesus ist für ihn Gott selbst. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist König. Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist das Opfer, das wir brauchen zur Vergebung unserer Sünden. Er spricht also sehr viel von Jesus. Und das soll uns Mut machen, ihm zu vertrauen, denn er wird uns durchbringen, heißt es in Kapitel 12. Er hat die Bahn bereits gebrochen und er wird uns auch ans Ziel bringen. Das vermag er zu tun. Wie wir dabei mitmachen können, uns helfen lassen können, das sagt er in den letzten zwei Kapiteln dieses Briefes. Er drückt den großen Ernst der Hingabe und Nachfolge aus in Kapitel 12. Und in Kapitel 13 kommt er zu sprechen auf das Wichtigste in unserem Leben, das schon im Alten Testament in den Mittelpunkt gestellt wurde. Schon im Alten Testament war es die Liebe, die Gott von seinem Menschengeschöpf erwartete. Und wahrscheinlich gibt es nichts Selbstverständlicheres als das, das man erwarten könnte. Man braucht nicht viel Leistung zu erwarten, einfach Liebe als Widerhall der Liebe, die Gott uns gezeigt hat. Davon spricht der Schreiber in den Versen 1 bis 6 in Kapitel 13. Und dann ist in den Versen 7 bis 17, in unserem letzten Abschnitt, die Rede von der rechten Einstellung zu den Verantwortlichen in der Gemeinde am Ort. Und dabei blieben wir gestern stehen, aber lassen Sie mich noch die Verse 7 bis 9 noch einmal lesen. Denkt an eure Leitenden, die euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt nach dessen Glauben. Jesus ist gestern und heute derselbe. Und in Ewigkeit. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn gut ist es, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, in welchen kein Nutzen lag für die, die danach lebten. In den Versen 7 bis 17 zeigt uns der Schreiber, welche Beziehung wir haben sollten zu den Verantwortlichen im Reich Gottes. In Vers 7 hält er uns vor oder legt er uns nahe, dass wir sogar an die, die bereits verstorben sind, denken sollten, die Treue hielten. Und das ist ja das Thema des Hebräerbriefes, dass die Treue halten. Warum wir das tun sollten, sagt er in den ersten 11 Kapiteln. Wie wir das tun können, sagt er jetzt hier. Wir sollen dem Herrn die Treue halten, und deshalb sollten wir die zum Vorbild nehmen, die uns in dieser Weise, in dieser Treue vorangegangen sind. Und das können Menschen am Ort sein. Nicht jeder hat dieses Vorrecht, solche Vorbilder zu haben. Aber wenn wir das Vorrecht hatten, sollen wir diese Leute nicht vergessen. Wir sollen an sie denken. Warum? Weil es um Jesus geht. Und wer an Jesus denkt, an den dürfen wir auch denken. Das heißt, wir stehen in einer Gemeinschaft. Jeder von uns steht nicht nur in Gemeinschaft mit Jesus Christus, sondern auch in Gemeinschaft mit anderen, die in Gemeinschaft mit Jesus Christus stehen. Und es lohnt sich also, an solche Vorbilder zu denken, damit wir weiterhin Jesus die Treue halten. In den Versen 8 bis 16, also zwischen 7 und 17, wo er von leitenden Personen spricht, spricht er vom Glauben der leitenden Personen, von dem, was das Wort Gottes sagt, dass diese gesagt haben. Sie haben das Wort Gottes verkündet, und nun sagt er, dass wir daran denken sollten, an was diese gedacht haben. Sie haben nämlich an mancherlei gedacht, was in der Bibel steht. Verse 6 bis 16 zeigen uns wertvolle Inhalte in der Heiligen Schrift, an die wir ebenfalls denken sollten, wenn wir an Verantwortliche denken und wenn wir Jesus die Treue halten wollen. Zuerst Vers 8, Jesus Christus selbst ist der Mittelpunkt, wie auch er der Mittelpunkt ist in diesem Brief. Der Schreiber hat uns hier ein Beispiel gegeben. In Vers 9 spricht er von Lehren. Es gibt Lehren, die der Heiligen Schrift bekannt sind. Solche, die mit Jesus Christus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist zu tun haben, mit dem Heil und so weiter. Und dann gibt es Lehren, die sind der Schrift fremd. Der Apostel Paulus sagt uns, dass die Dämonen, die wir nicht sehen können, aber auch in der Gemeinde aktiv sein können, ohne dass wir es vielleicht spüren, aber sie haben die Möglichkeit, das Denken von Menschen zu beeinflussen. Und wenn unser Denken nicht gesättigt ist, gefüllt ist mit den Gedanken Gottes aus seinem Wort, dann sollen wir uns keiner Illusion hingeben. Wir werden nie Niemandsland sein. Entweder füllt uns Gottes Denken oder das Denken des Feindes Gottes wird in uns hineinsickern. Und da hat der Feind eine Möglichkeit, falsche Gedanken uns beizubringen. Das sind dann fremde Lehren, Lehren von Dämonen. Das können wir nicht einfach so wissenschaftlich feststellen. Das lassen wir uns sagen von Gottes Wort, dass das so ist und dass es gefährlich ist. Und wir sollen gewarnt sein und uns dann wieder wenden an Gottes Wort, an die bekannte Lehre. Fremde Lehren sollen nicht in Betracht kommen, aber wenn wir sie als fremd erkennen wollen, dann müssen wir die Heilige Schrift als eine bekannte Lehre kennen, damit wir den Unterschied kennen. Und nun gibt er uns die Begründung in dem zweiten Teil von Vers 9. Gut ist es, wenn das Herz durch Gnade gefestigt wird. Wovon spricht er? Vom Wort Gottes, Vers 7. Von dem, das die Leitenden gesagt hatten, die Mitte ist Jesus Christus. Und durch dieses Wort wird man fest. Aber wie? Durch Gnade. Das heißt, wo Gottes Wort gelesen wird, braucht es Gnade. Das heißt, die Hilfe Gottes, die Hilfe, die aus der Liebe Gottes kommt, die liebende Hilfe Gottes braucht es, wenn wir unsere Bibel lesen. Und deshalb sollte man beten, bevor man liest, dass man nicht abgelenkt wird, unnötigerweise, dass man fähig wird, sich zu konzentrieren, dass man fähig wird und den Mut hat, Ja zu sagen zu dem, was man liest, dass man es verstehen kann und dass man es wirklich beherzigen kann, in sich aufnehmen kann, sodass ich es verdauen kann. Sodass es ein Bestandteil von mir wird. Der Schreiber gebraucht nämlich das Beispiel des Essens. Das Wort Gottes zu sich zu nehmen, ist besser, als zu meinen, man könnte von irdischen Dingen satt werden. Im Alten Testament legte man großen Wert auf einen sinnlichen Gottesdienst. Das hatte Gott so eingerichtet. Ein sinnlicher Gottesdienst ist nicht schon von vornherein schlecht. Es ist die Frage, was hat Gott verordnet? In jener Zeit, als Gott dabei war, sein Volk vorzubereiten, hat er sehr viel getan, das die Sinne des Volkes Israels ansprach. Er hat sich sehen lassen wie ein Mensch. Er hat seine Engel sehen lassen. Das heißt, es gab Gestalten, die haben Menschen gesehen, wie Abraham oder Manoah, der Vater von Simson. Die haben Gestalten gesehen. Gott ließ sich sehen in menschlicher Form. Diese himmlischen Boten, ob es Gott selbst oder ein Engel war, manchmal heißt es der Engel des Herrn. Darunter darf man wohl meistens im Alten Testament die zweite Gottesperson verstehen. Jesus, so nennen wir ihn im Neuen Testament, diese Person hat sich gezeigt, man hat ihn gesehen. Und dann hat man sprechen können, akustisch. Das ist etwas fürs Ohr. Und dann gab es den Opferdienst, da konnte man riechen. Die Bibel spricht davon, dass Gott gerochen hat. Und natürlich haben auch die Menschen das gerochen. Sie haben Rauch gesehen, sie haben Feuer gesehen. Sie haben gegessen, sie durften von diesem Opferfleisch essen. Es wurde dann einiges verbrannt außerhalb des Lagers. Dann hat das hat dann wahrscheinlich auch gestunken. Das war alles für die Sinne. Dadurch wurde das wirklich lebendig und echt und real, dass es einen Gott gab und dass es ein Opfer brauchte. Das heißt, der Israelit war durchdrungen von der Wirklichkeit dieser Sache mit Gott. Aber davon kann man letztlich nicht leben. Und wer nur danach lebt, wenn Sie den Text vor sich haben, steht am Ende von Vers 9, die danach lebten. Wenn das die Routine ist, wenn wir darin aufgehen, wenn das Einzige ist, wenn keine innere Beziehung ist, wie es David hat, der ist ein wirklicher Israelit und er will treu seinem Gottesdienst. Aber er weiß, dass in diesen Opfern nicht alles gesagt und getan ist. Er weiß, dass das, was Jesaja später sagen wird, richtig ist, dass Gott diese Opfer eigentlich nicht will. Das ist nicht das Primäre. Gott will das Herz. Und das hat David so gut erkannt. Gott will eine innere Beziehung. Nun kommt Jesus und ist das wahre Opfer. Die äußeren Dinge fallen nun in starkem Maße weg. Jesus selbst ist sichtbar geworden. Gott ist in Christus sichtbar geworden. Menschen haben das gesehen und sie sind überzeugt worden, dass dieser Gott sich so geoffenbart hatte. Und jetzt bezeugen sie es. Und das hat man aufschreiben lassen. Gott hat das aufschreiben lassen. Und jetzt können wir das mit unseren irdischen Augen sehen und lesen. So viel ist für das Auge da. Und dann sagt die Bibel, dürfen wir auch singen, wie wir das eben getan haben. Das ist etwas fürs Ohr. Aber es geht bei diesem Sehen und Hören, primär um das Wort, die Verkündigung. Das andere ist jetzt weggelassen. Das macht es zum Teil für uns vielleicht etwas schwerer. Es ist nicht so viel Sensation, so viel für die Sinne da, wie im Alten Testament. Andererseits haben wir es vielleicht sogar leichter als jene. Denn wir dürfen uns jetzt konzentrieren auf das Wort, während jene doch wirklich sich Mühe machen mussten, über das Sinnliche hinauszukommen, nicht wahr? Also das hat beides seine Seiten. Wir sollten nicht in dem Sinnlichen, das mit der Sache mit Gott zu tun hat, stehen bleiben. Wir sollten nicht darin aufgehen. Das ist aber die große Versuchung heute, wo alle Welt erleben will, sehen will, hören will, betasten will. Man will etwas für die Sinne, man will den Reiz, den religiösen Reiz. Aber die, die danach leben, werden nicht zurechtkommen, sagt der Schreiber. Das macht uns nicht fest, sondern das macht uns locker, das macht uns wankelmütig. Fest wird man im Wort Gottes. Und wenn Gott uns gnädiglich hilft, sodass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen können und dass wir dann im Glauben darin stehen bleiben und gefestigt werden, dort Wurzel schlagen. Meine lieben Freunde, heute möchte ich es noch einmal sagen. Wollen wir Wurzel schlagen im Wort Gottes? Wollen wir im Wort Gottes leben? Und wollen wir dafür sorgen, dass das Wort Gottes wirklich in uns lebt? Sodass, wenn wir freie Momente haben, wo wir alleine sind und wir alleine denken können, wir sind nicht im Gespräch, wir sind nicht beansprucht irgendwie, sodass dann Gottes Wort seinen Platz hat. Nachts muss man vielleicht aufwachen. Wenn wir älter werden, passiert das öfter, als wenn wir jung sind. Wir schlafen und schnarchen rein ganz durch. Ja. Ich weiß, wie immer das mit den Kindern war. Die musste man schleppen dann zum Klo. Und die wachten nicht auf und gingen dann wieder einfach weiter ins Bett. Die waren ganz schlapp. Ja. Nun, so ist es. Aber wenn man älter wird, dann wacht man in der Nacht auf. Und was tut man dann? Und der Schlaf will nicht gleich kommen. Nun, dann lohnt es sich, sich mit der Bibel befasst zu haben, bevor man schlafen ging. Sodass die Worte, die Gedanken, es müssen nicht gerade wortwörtliche Texte sein aus der Bibel, aber dass diese Gedanken uns dann weiter beschäftigen dürfen. Und dann wird das Herz ruhig, mit der Zeit schläft man wieder ein. Und wissen Sie, dann kann man auch mit Gottes Wort wieder aufwachen. Morgens. Und dann ist es nicht so schwer, dass Jesus der erste Gedanke ist, wenn wir aufwachen. Dann sollte man gleich ins Gebet gehen. Nicht eine lange, stille Zeit da haben, notwendigerweise, bevor man sich anzieht oder wäscht, sondern einfach kurz Gott dankt und sich anbefehlt, bis wir dann Zeit haben, uns Zeit zu nehmen für das Wort Gottes. Und so lebt man mit Jesus. Immer wieder nimmt man diese kleinen Momente und nimmt die Gelegenheit wahr, um über Gottes Wort, Worte Gottes nachzudenken, kurz zu beten darüber. Und so darf man Schritt halten mit dem Herrn. Dann wird man fest. Aber nicht, wenn man bei den Äußerlichkeiten stehen bleibt. Auch nicht, wenn man von Gottesdiensten leben will. So wird das Herz nicht fest. Auch nicht, wenn man groß experimentiert mit Gottesdiensten und allerlei Aktivitäten entwickelt. Es ist Gottes Wort und seine Gnade, die uns hilft, Gottes Wort zu uns zu nehmen. Sind diese zwei, sagt der Schreiber, die uns festmachen werden, und wir werden dann Jesus die Treue halten können. Gehen wir zum nächsten Gedanken über. Was gehört dazu, dass man den Glauben der Väter festhält und ihn nachahmt? Dass man auf den Inhalt achtet, haben wir gesagt in Vers 8. Das ist der Inhalt ihres Glaubens. 9 Anfang, dass man fremder Lehre widersteht. 9 Mitte, dass man in der wahren Lehre fest wird. Und jetzt kommen wir zu den Versen 10 bis 11. Entschuldigung, 12. Dass man die Kluft zwischen dem alten und dem neuen Altar erkennt. Ist das nicht etwas, das für uns passé ist? Das berührt uns doch nicht. Was haben wir mit einem Altar zu tun? Hier vorne ist keiner. Gott sei Dank. Ich halte nichts von einem Altar in einer Kirche. Was ist unser Altar? Einen Altar haben wir schon. Einen neuen Altar. Der alte Altar war der Brandopferaltar zunächst. Und wer da gewesen war, der Priester, der dort gewesen war beim Brandopferaltar, der konnte dann vielleicht hineingehen, wenn er einer von denen war, der privilegiert war, und durfte dann auch beim Anbetungsaltar, beim goldenen Altar im heiligen Teil anbeten. Das war der Gebetsaltar, der Weihrauchaltar. Die Bibel sagt uns, das spricht von Gebet. Wenn wir Gebetsgemeinschaft haben wollen mit dem lebendigen Gott, müssen wir bei Golgatha vorbeigehen und dort innehalten, dort stehen bleiben. Wenn wir überhaupt zu Gott kommen wollen, müssen wir dort einige Zeit verbringen, im Glauben an den Opfertod Jesu Christi. Aber dann sind wir imstande, Gebetsgemeinschaft zu haben. Und wenn diese Gebetsgemeinschaft aufrechterhalten bleiben soll, dann müssen wir immer wieder am Brandopferaltar vorbei. Immer wieder Gnade nehmen zur Vergebung und dann Gnade bekommen zur Hilfe. Da habe ich aber schon bereits die zwei Altare erwähnt. Denn der erste ist ein Bild vom zweiten. Der erste ist der Brandopferaltar im religiösen Leben Israels. Aber seit Jesus auf Golgatha gestorben ist, haben wir diesen nicht mehr nötig. Und weil er nicht mehr nötig war, konnte Gott es sich leisten, ihn zu zerstören oder zerstören lassen. Und einige Jahre nachdem Jesus gestorben war, nur einige Jahrzehnte danach, wurde er dann zerstört. Man braucht ihn nicht mehr. Aber man braucht immer noch den anderen Altar. Was ist das für ein Altar? Lesen wir diese Verse. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt obliegenden Dienst tun. Denn von den Tieren, dessen Blut für Sünde dargebracht wird, ins Allerheiligste durch den hohen Priester, werden die Leichen außerhalb des Lagers verbrannt. Weshalb auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk Heilige außerhalb des Tores litt. Man kann nicht beide Altäre haben. Die römisch-katholische Kirche will das. Sie will einen sinnlichen Altar und einen geistlichen. Das geht nicht. Entweder wir haben nur einen geistlichen oder wir haben den irdischen. Und seit es den geistlichen gibt, seitdem es Golgatha gibt, gibt es nicht den anderen. Und wer bei dem sinnlichen stehen bleiben will, der, sagt der Schreiber, hat nicht den anderen. Denn die zwei stehen an zwei verschiedenen Orten. Man kann nicht an beiden Orten anbeten. Entweder hier oder dort. Warum nicht? Warum kann man nicht an beiden Orten anbeten? Was würde mich daran hindern? Weil es verboten ist. Jesus ist außerhalb des Lagers gestorben. Und es war verboten, von dem zu essen, was dort verbrannt wurde, was dort geopfert wurde. Das war verboten. Das war gegen das Gesetz. Wer also im Rahmen dieses Gesetzes, in dem der sinnliche Altar, der sichtbare, der Brandopferaltar steht, wer einen solchen Gottesdienst haben will, dem ist es verboten, zu Jesus zu kommen. Der hat kein Recht, Jesus zu genießen. Es hat keinen Sinn, dann Jesus in den Mund zu nehmen. Entweder diesen Altar haben wir, oder wir haben den anderen. Es geht nicht. Man kann nicht Religionen vermischen. Wenn man das tut, dann sind es lauter achristliche, das heißt nichtchristliche Religionen. Nichtchristlich heißt nicht messianisch. Christus heißt Messias. Sie haben nichts Gemeinsames mit dem wahren biblischen Messias Israels, der unser Messias geworden ist. Entweder hier oder dort. Es war ja so, am Versöhnungstag wurden zwei Tiere geopfert. Das eine Tier innerhalb des Anbetungsbereiches. Und das Blut wurde ins Allerheiligste gebracht. Der andere, der trug gleichsam die Sünden des Volkes im Bilde auf sich und den hat man in die Wüste entlassen. Da war er weg. Und es gab solche Opfer, die wurden einfach außerhalb des Lagers verbrannt. Und so ist Jesus unser Sündenträger geworden und ist außerhalb Jerusalem, außerhalb den Mauern jener damaligen Stadt, gekreuzigt worden, außerhalb des Lagers. Und der Schreiber sagt uns, das ist ein Bild davon, das sagt uns, dass wir einen neuen Altar haben. Jesus ist nicht im Tempel, auf dem Tempelplatz gekreuzigt worden, wurde dort gestorben. Nicht auf dem Brandopferaltar geopfert worden, anstelle der Tiere, nicht dort. Sondern Gott hat es so verordnet, dass als Jesus die Erfüllung des Gesetzes kam, er diesen Gesetzesraum verließ. Er wurde hinausgetrieben. Gott hat das zugelassen. Diese zwei Wege haben nun nichts Gemeinsames, als nur, dass das Alte ein Bild vom Neuen ist. Aber sie lassen sich nicht verquicken, vermengen. Wir dürfen also weder judaistisch sein, noch katholisch, noch irgendwelcher anderen Religion beipflichten oder das in Betracht ziehen. Wir dürfen keine Religion vermischen. Es darf nur Jesus selbst sein. Aber wenn es Jesus ist, wenn Golgatha unser Altar ist, wenn wir von dem Blut leben und glauben an die Vergebung der Sünden durch jenes Blut, das vom Himmel spricht, Kapitel 12, Vers 25 und 26, wenn wir von Jesus her leben, dann sollen wir bereit sein, mit Jesus gleichsam außerhalb des Lagers, das heißt außerhalb der bestehenden Religionen, dort mit ihm zu leiden. Denn es gibt Opposition. Wenn Gott sagt, die zwei lassen sich nicht vermischen, dann liegt das auch im Wesen der Dinge. Die Leute, die am sinnlichen Gottesdienst teilhaben, die können uns auch nicht auf die Länge, auf die Dauer ausstehen. Wenn wir ein klares Zeugnis für Jesus Christus haben, wir bekennen Jesus, dann sollen wir bereit sein, auch diese Verkennung auf uns zu nehmen. Wer bekennt, wird Verkennung erleben. Noch einmal. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt obliegenden Dienst tun. Warum Zelt und nicht Tempel? Nun, weil der Tempel damals mit dem Zelt begann, der ganze Gottesdienst. Der Schreiber will wohl sagen, dieser Gottesdienst, der so von Gott vorgeschrieben wurde, als es zuerst ein Zelt gab. Denn von den Tieren, dessen Blut für Sünde dargebracht wird, ins Allerheiligste, durch den hohen Priester, werden die Leichen außerhalb des Lagers verbrannt. Weshalb auch Jesus, damit er dieses Bild erfülle, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heilige, außerhalb des Tores litt. Interessant. Außerhalb des Tores ist das Unheilige. Aber Jesus heiligt uns, Gott. Das heißt, ordnet uns ihm zu durch sein Blut. Scheint ein Widerspruch zu sein, aber das ist der neue Weg. Die Sünde ist unheilig, aber Jesu Blut ist heilig. Er nimmt unsere Sünde auf sich an den unheiligen Ort. Aber weil sein Blut heilig ist, können wir geheiligt werden, Gott zugeordnet werden. Und wir werden Gottes Eigentum und Gottes reine Angehörige durch das Opfer von Jesus Christus. Und jetzt sollen wir bereit sein, zu Jesus zu stehen. Wir gehen weiter. Zu den Versen 13 und 14. Wenn wir den Glauben der treuen Glaubensväter nachahmen wollen, dann gehört dazu, dass man bereit ist, die Schmach Jesu zu tragen. Davon ist jetzt ausdrücklich die Rede. Da lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Außerhalb des Lagers bedeutete dann später außerhalb der Stadt. Zunächst, als Israel in der Wüste war, ging es um ein Lager. Das war die Zeltstadt gleichsam. Das Volk Israel war konzentriert, gelagert in der Wüste. Dann brach man die Zelte ab und man zog weiter. Auch das Zelt der Anbetung wurde abgebrochen und dann getragen zum nächsten Ort, wo dann der Pfeiler oder diese Säule stehen blieb. Des Nachts eine Feuersäule, des Tages eine Wolkensäule. Später im Lande Israel, in Palästina, wurde dann der Gottesdienst nach Jerusalem verlegt. Salomo baute einen Tempel. Und dort war eine Stadt, die Stadt des Friedens, Jerusalem. Salem, Frieden. Nur eine andere eine andere Form von Shalom. Dort war nun der Gottesdienst. Jesus ist nicht in dieser Stadt gestorben, sondern außerhalb der Stadt, außerhalb der damaligen Mauern. Und jetzt sollen wir bereit sein, diese Stadt zu verlassen. Der Schreiber sagt im Bilde oder im Klartext, Jerusalem ist ein Bild vom Leben in dieser Welt, dieser festen Welt. Wir haben unsere festen Wohnsitze, wir haben ein Haus, in dem wir jetzt wohnen dürfen und so weiter. Die Erde ist unser Wohnort, unsere Stadt gleichsam. Aber wir sollen bereit sein, dieses Irdische zu verlassen. Und wir sollen auch bereit sein, die Gottesdienste zu verlassen, die in dieser Welt verankert sind, die das Sinnliche. Wir leben ja in dieser Welt mit unseren fünf Sinnen. Und wenn ein Gottesdienst diese irdischen Kennzeichen, Charakteristika trägt, man lebt vom Sinnlichen, dann sollen wir bereit sein, aus diesem auszusteigen, im Zeichen dessen, dass wir auf dem Weg zu einem geistlichen Himmel sind. Ist vielleicht schwer nachzuvollziehen. Eine irdische Stadt mit einem irdischen Gottesdienst. Und wir sollen bereit sein, das zu verlassen und uns zu Jesus zu stellen, als Pilger, als solche, die in dieser Welt nicht zu Hause sind und schon gar nicht in einem sinnlichen Gottesdienst und die im Geiste Gott anbeten, die von einem geistlichen Wort leben, die also Jesus bereit sind nachzufolgen, egal was es kostet. Auch unseren Leib, unser irdisches Leben. Lasst uns die Schmach, die Verkennung auf uns nehmen, sagt der Schreiber, wenn wir zu Jesus stehen. Denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt. Dies ist nicht unser Paradies. Wir müssen bereit sein, eine andere Stadt zu suchen, wie Abraham. Dazu gehört weiter ein Sechstes, 15 und 16, dass man die entsprechenden Opfer bringt. Wir haben auch Opfer zu bringen, aber diese Opfer sind geistlicher Art. Durch ihn lasst uns also allezeit Gott ein Lobopfer darbringen. Dieses ist die Frucht der Lippen, die seinem Namen Bekenntnis ablegen. Des Wohltuns und Teilhabenlassens vergesst nicht, denn solche Opfer sind Gott angenehm. Zwei Opfer. Vers 15, das Lobopfer. Und der Schreiber meint, dieses Opfer kann jeder Christ darbringen. Und wenn er nur vor einer Minute zum Glauben kam. Jeder Christ kann dieses Opfer bringen. Das ist das einfachste Opfer und das kann jeder darbringen. Das zweite Opfer ist die Wohltätigkeit, das Wohltätigkeitsopfer. Und es braucht nicht lange, wir müssen nicht lange Christen sein, bevor wir uns auch daran beteiligen können. Aber ist das nicht ein irdisches Opfer? Nun, es ist irdisch in der Gestalt, ja. Aber es kommt von Herzen und steht im Zeichen der Liebe zu Jesus und ist auch eigentlich ein geistlicher Gottesdienst. Was ist es um diese zwei Opfer? Lesen wir noch einmal Vers 15. Durch ihn lasst uns das Opfer bringen. Durch Jesus. Wenn wir Gott loben, aber nicht das durch Jesus tun, dann wird der Lob nicht ankommen. Ja, was ist der Unterschied? Müssen wir immer sagen, in Jesu Namen? Nicht so, das wird es nicht tun. Wir sollten uns immer wieder in unserem Beten bewusst werden. Ich komme jetzt zu Gott nur aufgrund dessen, dass Jesus außerhalb des Lagers für mich gestorben ist, dass er meine Sünden getragen ist. Nur deshalb ist das möglich. Ich sollte mir immer wieder sagen, dass ich jetzt zu Gott beten kann, das geht auf Jesu Konto. Sonst muss ich mir darüber klar werden, dass mein Gebet nicht höher geht als die Decke. Gott hört zwar, dass ich spreche, weil er alles weiß. Er nimmt alles, er bekommt alles mit. Aber es wird keinen Wert haben. Es wird nicht ein Lob sein. Es wird kein Opfer sein, das er annehmen kann. Wenn das Opfer ankommen soll, dann muss es über Jesus kommen. Durch ihn lasst uns also das Opfer bringen. Es soll Gott gebracht werden. Ja, jetzt kommt die andere Frage. Darf ich dann gar nicht zu Jesus sprechen? Wenn ich Gott das Opfer durch Jesus bringen soll, kann ich dann Jesus nicht loben, ein Lobopfer bringen? So ist es wiederum auch nicht. Jesus ist beides, Gott und hoher Priester. Das hat der Schreiber uns deutlich gemacht. Gleich im ersten Kapitel, bevor er noch die Lehre vom hohen Priesteramt Jesu ausführte, hat er uns deutlich gemacht, dass dieser Jesus Gott selbst war. Wir dürfen Jesus anbeten und wir dürfen ihm das Lobopfer bringen, aber aufgrund der Geschichte von Jesus, dass er hier auf der Erde unsere Sünden getragen hat. Also machen wir es nicht zu kompliziert. Es ist ganz einfach. Durch ihn lasst uns also alle Zeit Gott, und das schließt Jesus ein Lobopfer darbringen. Dieses was? Dieses Lobopfer ist die Frucht der Lippen, die seinem Namen bekennen. Welche Lippen? Die Lippen, die seinem Namen Bekenntnis ablegen. Was heißt Bekenntnis? Bekenntnis heißt hier nicht ein Glaubensbekenntnis, Aufsagen, wie manchmal das am Sonntagmorgen in der Kirche geschieht. Es ist nicht verkehrt, das zu tun. Es wäre vielleicht eine gute Sache einmal, das auch in der Gemeinschaft der Gläubigen hier zu praktizieren. Aber wenn das zu einem Ritus wird, zu einem Ritual, dann kann es zu einem leeren Geplärr werden. Das Glaubensbekenntnis soll ein ganz bewusstes Bekennen von Jesus Christus als meinen Herrn sein. Zweierlei sollte ich grundsätzlich bekennen, das heißt Nachsage. Das griechische Wort für bekennen heißt dasselbe sagen, zitieren, aber von Herzen. Erstens, Römer 10, 9 und 10, dass er der Herr sei. Ich bekenne, dass Jesus nicht irgendein Mensch war, sondern der lebendige Gott in Fleischesgestalt. Gott geoffenbart im Fleisch, der Herr. Aber eben geoffenbart im Fleisch, damit er meine Sünde auf sich nehme. Er ist der Helfer der Sünder, der Retter. Er ist also der große Gott und Richter, aber er ist auch der Helfer und Retter. Und diese zwei bekenne ich, dass Gott in Christus mein Helfer und Retter ist. Und wenn meine Lippen das von ganzem Herzen tun dürfen, dann sollte ich loben. diese Lippen, die Ja gesagt haben zu Jesus, sollten Jesus immer loben. Das Lob sollte nie von unseren Lippen verschwinden. Immer wieder danken, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Es sollte täglich ein tägliches Lobopfer sein. Und das kann der jüngste Christ und der kleinste Christ tun. Und wenn er nur noch nicht zur Schule geht, es ist möglich, Christ zu werden. Echter Christ, lebendiger Christ, ein Glied am Leibe Christi. Und man muss noch keine 4, 5 Jahre alt sein. Ich mache Mut dazu. Das tut man nicht so wie bei den Erwachsenen, das weiß ich. Aber wenn das Wort Gottes in den Raum gestellt wird, früher oder später kommen die Fragen von den Kindern, wie eben erzählt. Und dann dürfen wir sie beim Wort nehmen. Jesus will sie annehmen. Aber dann müssen wir sie begleiten, damit sie bei Jesus bleiben. Denn sie sind innerlich und äußerlich Kinder. Aber sie dürfen echte Christen sein. Und es sollte ihnen beigebracht werden, zu loben. Und gerade dieses Lobopfer kann uns wieder festigen im Bekenntnis. Das Lobopfer ist ja eine Bestätigung meines Bekenntnisses. Aber dann dürfen wir auch zum nächsten Opfer übergehen. Denn wenn die Lippen gesprochen haben, müssen die Hände und Füße tätig werden. Und es soll zu sehen sein in meinem Leben, dass ich Gott gehöre. Die Liebe zu Gott darf zum Ausdruck kommen in dem Werk meiner Hände. Vers 16. Des Wohltuns und Teilhabenlassens vergesst nicht. Es will sehr schnell vergessen werden. Warum? Weil wir Menschen so schnell vergessen. Warum? Weil wir, wie ich in diesen Tagen bereits sagte, die Tendenz haben, an uns zu denken. Und diese Tendenz, dieses Naturgesetz, wird nicht aus uns verschwinden, bis wir sterben oder Jesus sehen. Es muss dagegen gekämpft werden. In dem Sinne, dass unsere Augen auf Jesus gerichtet sind und bleiben. Und dass wir dann lernen zu sehen, was Jesus sieht. Und dann werden wir von uns wegkommen und werden Interesse bekommen an anderen Menschen. Das Interesse an anderen Menschen kommt nicht von selbst. In der Kindererziehung kann es einigermaßen den Kindern beigebracht werden. Kinder sind furchtbar selbstsüchtig. Sie müssen lernen, höflich zu sein. Sie müssen lernen, Notiz zu nehmen von anderen Leuten. Sie müssen in diesem Rahmen und diesem Zeichen Anstandsmanieren entwickeln. Man grüßt. Man lässt den Älteren, überlässt ihm den Vortritt, und so weiter. So sagt man wenigstens in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie das hier sagt. Wie sagt man das hier? Auch Vortritt. Ja. Es gibt gewisse Zeichen, gewisse Sitten, die zum Ausdruck bringen, dass wir den anderen Menschen werten. Dass wir wissen, er ist da und auch ein wertvoller Mensch. Auch etwas Wertvolles. Nicht nur ich. Und in diesem Zeichen gibt es Tischmanieren. Man denkt nicht nur an sich beim Essen. Das heißt, wer ein Christ ist, der lernt, dass der andere Mensch wertvoll ist in Gottes Augen. Ganz besonders der Mitchrist. Paulus lehrt uns im Galaterbrief, dass die Mitchristen der erste Bereich sind, in diesem tätig werden für Gott mit unseren Händen und Füßen. Die kommen zuerst dran. Wir können nicht anderen Menschen helfen. Aber zuerst unseren Brüdern und Schwestern haben wir zu helfen. Und dann sagt Paulus darüber hinaus, so wie wir Gelegenheit haben. Da gibt es Millionen von Notleidenden
Aber jeder Christ muss da seinen Weg finden. Ich habe nicht genug Geld und Material, um allen zu helfen. Und deshalb ist es auch nicht gut, zu viel Fernsehen zu gucken. Denn dann wird man konfrontiert mit allerlei Not. Und dann kann ich in Versuchung kommen, frustriert werden. Und ich kann ins Wanken kommen. Da ist es dann schwer, die Führung des Herrn zu erkennen. Ich sollte mir das lieber zeigen lassen vom Herrn, wo sind meine Aufgaben? Und dann sollte jeder Christ ganz bewusst diese Aufgaben wahrnehmen und dann nicht ein schlechtes Gewissen haben, wo er nicht helfen kann. Aber grundsätzlich sollten wir diesen Vers ernst nehmen und wissen, dass, oder lernen, bereit zu sein, zu helfen. Des Wohltuns, in welcher Form auch. Und des Teilhabenlassens. Und wenn wir auch noch so wenig haben. Es gibt Völker, bei denen ist die Gastfreundschaft sehr stark ausgeprägt. Und da gibt man sein letztes Stückchen Brot her. Wir könnten von diesen lernen. Mit anderen Worten, Christen können wohl fast immer noch teilen. Wo Gott uns Menschen in den Weg führt, dürfen wir mit ihnen teilen. Dabei braucht es kein Kommunalgesetz geben, das heißt, wo wir christliche Kommunisten sind und alles muss jetzt sozial aufgeteilt werden. Nicht so. Das darf aus freier Liebe geschehen, im Zeichen des Wertschätzens des anderen. Teilhaben lassens, vergesst nicht, denn solche Opfer sind Gott angenehm. Darum geht es, dass ich Gott Freude mache. Wir eilen weiter zum Schluss. Wir kommen zum letzten Vers in diesem Abschnitt. Hier sind wir wieder bei den Leitenden. Wir haben uns jetzt während einiger Verse befasst mit dem Glauben von treuen Reich Gottes Arbeitern. Jetzt kommt er noch zu sprechen auf die gegenwärtige Führung in der Gemeinde. Gehorcht euren Leitenden. Das Wort für gehorchen ist hier das Wort Vertrauen und Gehorchen zusammen. Also wir könnten übersetzen, gehorcht im Vertrauen. Das ist sehr vielsagend. Denken wir an Vers 7. Die Leitenden haben keine Autorität von selbst, nur weil sie leitende Personen sind. Ob sie Missionare sind, ob sie Diakone sind, oder ob sie die Ältesten und Hirten der Ortsgemeinde sind. Das Amt verleiht ihnen nicht Autorität. So von selbst. Worin liegt die Autorität des Ältesten? Sie liegt im Wort Gottes. Und sie liegt in seinem Charakter. Das heißt, insofern der Älteste auch im Leben das auslebt, was er mit den Lippen bekennt. Denn er ist ja ein Beispiel für andere Christen. Insofern hat er auch geistliche Autorität. Älteste sind älteste Kraft ihrer Begabung, das stimmt. Aber in einem anderen Sinne sind sie nur gewöhnliche Christen, die anderen Christen helfen sollen, wie sie echte Christen sein sollen. Sie sollen geistlich reif sein, imstande sein, anderen ein Vorbild zu sein. Die zwei gehen also Hand in Hand. Die Verkündigung, das in den Mund nehmen des Wortes Gottes und das danach leben. Und wenn dies der Fall ist, dann können andere Christen Vertrauen haben aufgrund des Wortes Gottes und aufgrund dessen, dass es Kraft hatte, diese Person zu verändern. Und dann darf man auch gehorchen. An welcher Stelle? An der Stelle des Wortes Gottes. Wir haben hier eine gewisse Spannung, wenn wir von Gehorsam sprechen. Es ist die Frage, in welchem Maße haben Älteste Verantwortung, das Leben der Christen zu bestimmen, vorzuschreiben. Diese Spannung ist nicht leicht zu klären. Auf der einen Seite können Älteste zu wenig Verantwortung wahrnehmen. Sie scheuen sich davor, hineinzureden in das Leben von Menschen. Sie scheuen sich, zu stark hineinzusteigen in die Wohnungen, in das Leben des Alltags. Sie können zu wenig Verantwortung wahrnehmen. Auf der anderen Seite kann es zu weit gehen, und dann wollen sie bis in die Einzelheiten das Leben dieser Leute bestimmen. Da müssen wir füreinander beten, die Ältesten füreinander und für sich selbst, und die Christen für die Ältesten. Beten wir, dass hier das rechte Maß gefunden wird. Und übrigens, wenn wir bereit sind, Gottes Wort zu gehorchen, wird das Problem wahrscheinlich sehr bald gelöst werden. Wenn wir in Gemeinschaft und Einklang miteinander leben, gehorcht im Vertrauen euren Leitenden und fügt euch im Zeichen dessen, dass man sich Gott fügt. In dem Maße, wie Älteste Wort Gottes in den Raum stellen, in dem Maße sollten wir uns fügen. Ich meine, wir stoßen hier auf eins der schwierigsten, der größten Probleme unserer Zeit in der Christenheit. Wenigstens in unseren Zonen, wo wir so viel Freiheit haben. Wir sind gewohnt zu tun, was wir möchten, was uns liegt, weil wir die Freiheit dazu haben. Und wir beanspruchen diese Freiheit auch in der Gemeinde. Und niemand soll uns reinreden. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir müssen lernen, uns zu fügen. Auch gegeneinander. Wir müssen lernen, Lernende zu bleiben. Und wenn Älteste Vorbilder sein sollen, müssen sie natürlich das Vorbild hier liefern, nicht wahr? Älteste müssen sich sagen lassen. Sie müssen fragen. Sie müssen Lernende sein. Sie sind auch nur Schafe des großen Hirten. Und jeder von uns sollte bereit sein, belehrt zu werden, zu fragen, zu lernen, sich zu fügen, anzupassen. Niemand von uns hat die Wahrheit gepachtet. Ich weiß, wie das bei mir ist. Es ist schwer für mich zu lernen. Aber nun muss ich sagen, du, Herbert, du musst jetzt lernen. Und ich merke dann hinterher, man kann vom jüngsten Christen lernen. Und dann wird das zu einer Einstellung, sobald ich jemandem begegne, ich könnte von diesem lernen. Man demütigt sich. Man lernt, ein Jünger zu sein, das heißt ein Schüler. Fügt euch. Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft erstatten werden, nicht werden müssen. Sie werden es tun, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Sie werden Rechenschaft ablegen. Damit sie dieses mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen. Haben Sie gut gehört? Rechenschaft. Wann? Wo sind die Gedanken? Wenn wir die Bibel lesen, ist es gut, sich vorzustellen, was da gesagt wird. Sie werden Rechenschaft geben. Haben wir uns da vorgestellt, wann das ist? Wann ist das? Wann werden Sie Rechenschaft ablegen? Wo? Wann? Nach 1000 Jahren? Da hat jemand etwas gesagt und das war zu leise. Am Preisgericht. Wir werden zu Gericht stehen. Vor Jesus. Beim Eingang in den Himmel. Wenn die Ewigkeit beginnt. Am Anfang. Bevor es richtig losgeht. Findet ein Gericht statt. Und meine lieben Freunde, es wird genügend Zeit sein. Da wird kein Termin treiben. Jesus wird Zeit haben, alles ins Gespräch zu bringen. Und alles wird sorgfältig durchleuchtet werden. Offenbar gibt es an diesem Tag Seufzen. Und ich kann mir vorstellen, es wird manch eine Träne fließen. Und auch solche Tränen wird Jesus abwischen. Aber wir sollten dafür sorgen, dass Älteste möglichst wenig Tränen dann fließen lassen müssen. Mein lieber Herr Jesus, du weißt, ich habe mich ganz hingegeben. Ich war bereit, mein Leben zu lassen. Ich habe mich eingesetzt für diese Person. Aber ich hatte es nicht in der Hand. Sie ließ sich nicht mitnehmen. Ich seufze, Herr Jesus, ich hätte es so gern getan. Es gibt ein Seufzen, das unsere Schuld darstellt. Aber es gibt ein Seufzen, das schuldlos ist. Dieses Seufzen, von dem der Schreiber hier spricht, ist schuldlos. Der Schreiber sagt, wenn ihr euch nicht fügtet und euch nicht mitnehmen ließt, ihr seid nicht Christen geworden, sonst würde man dort schon gar nicht erscheinen. Aber es durfte nicht ein Wachstum so geschehen, wie das möglich gewesen wäre. Dann muss der Älteste da seufzen. Im Zeichen der Liebe, nicht im Zeichen der Kritik. Er hätte es so gern gesehen, wenn diesen Bruder und diese Schwester hätte so richtig mitnehmen können im Leben mit Jesus. Dort wird Rechenschaft abgelegt. Dort wird geseufzt werden, offenbar. Aber bevor wir dann in die Herrlichkeit des Himmels gehen, wird alles geklärt sein. Aber dann liegt es fest. Und jeder hat dann sein Maß für ewig des Himmels Genusses. Das ändert sich dann nicht mehr. Wollen wir also hier die Gelegenheit wahrnehmen, unseren Himmel zu gestalten? Denn das wäre euch wie ein unbezahlter Einsatz. Nun, das kennen wir ja. Man hat investiert, Energie, Arbeit und man bekommt nichts dafür oder nicht den richtigen Lohn. Es gibt Leben, es gibt Abschnitte, es gibt Einsätze im Leben, die werden nicht belohnt werden. Die werden verbrennen wie Heu und Stoppel. Wollen wir den Herrn Jesus vor Augen haben? Ich muss zum Schluss eilen. Die Verse 18 bis Ende. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben. Schön, wenn ein Ältester das sagen kann, in diesem Fall vielleicht ein Apostel, ein Missionar. Er spricht in der Mehrzahl. Nur er schreibt den Brief. Wenn er davon spricht, dann sagt er ich. Aber hier sagt er uns. Er hat also offenbar einige Mitarbeiter mit sich. Es ist eine Gruppe. Und die Leute wissen, wer sie sind. Wir wissen es heute nicht mehr. In allem wollen wir uns wohl verhalten. Mit anderen Worten, so sollten auch wir sprechen. In allem wollen wir uns wohl verhalten. Umso mehr rufe ich euch auf, dieses zu tun, was? Zu beten für die Reich Gottes Arbeiter, damit ich euch umso schneller wiederhergestellt werde. Die Gemeinschaft soll wiederhergestellt werden. Es ist etwas Schönes, mit Verkündigen des Wort Gottes Gemeinschaft zu haben. Jetzt kommt der Schlusssegen, sehr reich, sehr inhaltsreich, aber der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Es war das reine Blut von Jesus, das seine Auferstehung garantierte. Wäre sein Blut sündhaft gewesen, hätte er Sünde gehabt, wäre er nie auferstanden. Jesus ist durch sein Blut auferstanden, aufgrund seines heiligen Blutes, weil er eine sündlose Person war. Er ist der große Hirt der Schafe. Ein Zitat aus Jesaja. Mose ist ein großer Hirt, aber dieser ist größer. Der Gott, der Frieden stiftet, Versöhnung, er hat ihn von den Toten hervorgebracht, durch das Blut eines ewigen Bundes. Dieser wird standhalten. Jesus, unseren Herrn, der mache euch heil. Das heißt, dieser Gott mache euch heil und tüchtig. Das Wort kommt aus der Chiropraktik. Der renke euch ein, mache euch funktionsfähig. Lassen wir uns von Gott durch seinen Heiligen Geist einrenken, den richtigen Platz geben, sodass wir funktionsfähig werden in der Gemeinschaft der Gläubigen. In jedem guten Werk seinen Willen zu tun. Aber jetzt kommt der Schlüssel. Wobei er selbst das vor ihm Angenehme in euch tue durch Jesus Christus. In kurzen Worten ist hier der Weg des Dienstes gezeigt. Gott wirkt in mir durch Jesus Christus, wie er am Kreuz durch Christus gewirkt hat. Und wenn Christus in mir Raum hat, darf ich das tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Weil Jesus nur Gott Wohlgefälliges tut. Welchem gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit? Genau auf wen hier sich bezieht, wissen wir nicht. Aber beide verdienen Herrlichkeit, Gott und der Sohn Jesus Christus, in alle Ewigkeit. Amen, das heißt wahrlich. Ich rufe euch aber auf, Brüder, lasst euch das Wort des Aufrufes gefallen. Wollen wir uns das sagen lassen? Und mögen wir uns das gefallen lassen? Wollen wir Freude haben am Wort Gottes? Wollen wir Freude haben am Hebräerbrief? Wollen wir Gefallen haben an diesem Buch? Ich habe euch ja auch mit wenigen Worten geschrieben. Der Hebräerbrief ist sehr, sehr kurz. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir dabei gewesen sind. Aber er ist sehr, sehr kurz. Im Vergleich zu dem, was über Jesus noch gesagt werden könnte. Und im Vergleich zu dem, was wir nötig hätten. Ich habe sehr kurz geschrieben. Nehmt zur Kenntnis, dass Bruder Timotheus freigelassen worden ist, mit welchem, wenn er eher bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßt alle eure Leitenden, auch alle Heiligen, die aus Italien grüßen euch. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Das heißt wahrlich. Timotheus ist frei geworden. Wir wissen nicht, wo er war. Wenn wir den Zeitraum beachten, könnte es Rom sein, wo er gefangen war, wie Paulus. Er sollte ja nach Rom kommen. Paulus hat ihn gerufen, zu sich zu kommen. Paulus ist wahrscheinlich schon gestorben. Mit anderen Worten, die Verfolgung hat sich intensiviert. Die Zeiten sind schlimm geworden. Man muss vorsichtig sein, wie man spricht. Deshalb die Vorsicht hier. Deshalb wissen wir so wenig. Man drückt sich sehr vorsichtig aus, damit man nicht zu viel Information weitergibt. Timotheus ist freigelassen, möglicherweise in Rom. Aber er dürfte körperlich schwach sein. Und es könnte sein, dass er Zeit braucht, wieder auf die Beine zu kommen und weilt bei Gläubigen. Aber einige sind schon vorangereist. Der Schreiber dürfte sich vielleicht in irgendeinem Land nicht weit von Italien aufhalten. Und die Brüder sind gekommen, der Timotheus ist frei und der kommt bald. Wir wissen nicht genau wann, aber er kann bald kommen. Er will auf ihn warten. Wenn er zu lange warten muss, will er schon abreisen. Er hat eine Grenze. Und dann wird er alleine kommen. Aber wenn Timotheus dann schon eingetroffen ist, will er ihn mitnehmen. Wohin reist er? Dort, wo die Gemeinde ist. Sagt uns sehr viel, nicht wahr? Ist das Palästina, ist das Kreta, ist das Zypern? Wenn Barnabas schreibt, könnte es vielleicht eine jüdische Gemeinde auf Zypern sein. Wir wissen nicht. Aber auf jeden Fall darf die Gnade Gottes auch mit uns sein, wie mit diesen Geschwistern. Und das ist eine große Verheißung. Wunderbar, dass wir eine Kontinuität, eine Verlängerung dieser lieben Geschwister sind. Wir hätten sie gern kennengelernt, nachdem wir uns mit ihnen befasst haben, besonders auch den Schreiber. Es könnte gut Barnabas gewesen sein, der mit Paulus gereist ist, war deshalb die Ähnlichkeit der Sprache, dennoch unterschiedlich. Ein Bruder des Trostes. Bar heißt Sohn Nabas Trost, Sohn des Trostes oder der Mann, der trösten kann. Lassen wir uns aufrichten durch ein mehrfaches, immer wieder vorkommendes Lesen des Hebräerbriefes. Lassen wir uns trösten, stärken durch die Gnade Gottes.